Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Festgottesdienstgemeinde, liebe Konfirmanden, das Wort, das ich herausgesucht habe für diesen Konfirmationsgottesdienst, steht im Matthäusevangelium im 21. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 18 bis 22. Als Jesus aber am Morgen wieder in die Stadt ging, da hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts dran als Blätter und sprach zu ihm: Nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten: Wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt: Heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse aus dem Matthäusevangelium, die du uns jetzt schenkst, in diesem Gottesdienst für unser Leben. Wir wollen jetzt die Predigt über diese Verse hören und wir wollen dich bitten, dass du zu einem jeden Einzelnen sprichst in seiner ganz konkreten Situation. Zu den Konfirmanden, aber auch zu dem jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und der zugeschaltet ist über die Geräte. Herr, sprich du zu uns. Und dass das gelingen kann, dieses Wunder, dass wir in dieser Predigt deine Stimme, dein Wort für unser Leben vernehmen. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, ich habe gestern mit einem alten Schulfreund von mir telefoniert, der bei der Bundeswehr Hubschrauberpiloten ausbildet, selber sehr erfahrener Pilot ist. Und ich sprach mit ihm am Telefon darüber, wie das ist, wenn er dann so junge Leute hat, junge Offiziere, die dann ausgebildet werden über Monate, die dann im Flugsimulator sind, die viel Theorie beigebracht kommen und die dann ihre erste Flugstunde machen und da sitzt er noch daneben. Aber irgendwann kommt der Moment, davon hat er berichtet, da müssen die alleine fliegen. Da sitzt kein Lehrer mehr dabei, da ist es kein Flugsimulator. Dann müssen die selber an den Knüppel und dann müssen sie dieses Ding in die Luft bringen und auch wieder runter. Und er hat dann erzählt, das sind immer ganz besondere Momente, wo dann jemand kommt, hat er lange, lange drauf zugearbeitet und dann muss das ein Stück weit alleine tun. Dann hat mir mein Freund erzählt, ja, da geht man nochmal kurz vor dem Flug, bevor die dann an den Knüppel gehen, nochmal so die wesentlichen Dinge mit denen durch. Kennen die alle schon. Aber das ist ganz wichtig, in so einem Moment, an so einer wichtigen Stelle ihrer Ausbildung, noch einmal das Zentrale zu sagen. Na, da habe ich gedacht, so ähnlich ist das ja heute Morgen auch. Ihr habt auch eine lange Ausbildung hinter euch, ihr Elf. 1,5 Jahre. Haben wir eine Menge gelesen, auswendig gelernt, gesprochen über das Wort Gottes, über Jesus, über Dreieinigkeit, über Gemeinde. Ich habe immer wieder versucht nahezubringen, dass neben dem theoretischen Wissen das Entscheidende ist, dass man glaubt, dass man sich festmacht an Jesus und das habt ihr eben auch versprochen, das wollt ihr tun. Und jetzt werdet ihr mit diesem Tag der Konfirmation entlassen in eure kirchliche Mündigkeit. Wie so ein Pilot, der jetzt alleine fliegen muss. Ihr seid nicht alleine. Das ist eine Gemeinde, da sind Eltern und Paten hoffentlich, die euch weiterhelfen und trotzdem seid ihr jetzt verantwortlich. Ihr seid religionsmündig, ihr könnt jetzt entscheiden, wie soll es denn weitergehen. Und in diesem Moment, diesem wichtigen Punkt, da möchte ich auch nochmal, so wie mein Freund seinen Schülern, seinen Flugschülern, nochmal so eine Kurzzusammenfassung dessen gibt, worauf es wichtig ist, aus diesem Text heraus eine Kurzzusammenfassung über Jesus geben. Primär euch. Aber auch alle Gäste, die heute hier sind, dürfen noch einmal heute diese Kurzzusammenfassung über Jesus aus diesem Predigttext hören. Und so habe ich auch die ganze Predigt überschrieben, eine Kurzzusammenfassung über Jesus. Erstens die Anforderung von Jesus, Frucht. Zweitens die Andersartigkeit von Jesus, Richter. Drittens die Verheißung von Jesus, Gebetserhörung. Und viertens die Warnung von Jesus, Zweifel. Das erste, die Anforderung von Jesus, Frucht. Hier heißt es, dass Jesus in die Stadt ging und dass er einen Feigenbaum auf dem Weg geht und er hat Hunger und er geht zum Feigenbaum, damit er von diesem Feigenbaum eine Frucht bekommt, damit er davon etwas essen kann. Und er findet keine Frucht und dann verflucht er den Feigenbaum, da kommen wir gleich im zweiten zu. Jesus, der die ganze Welt gemacht hat, Gott der Schöpfer, hat einen Anspruch an seine Schöpfung. Er will Frucht. Und dieser Baum bringt keine Frucht. Und damit kann er nicht bestehen. Aber das ist das, was dieses Bild uns sagen will. Hier geht es nicht um irgendwelche Gärtnertipps oder irgendwelche landwirtschaftlichen Hinweise, wie denn Feigenbaum, Apfelbaum oder Mirabellenbaum kultiviert wird. Hier wird uns gesagt, dass unser Schöpfer von unserem Leben Frucht haben möchte. Er möchte Dinge, und das sagt er uns in seiner Schrift ganz deutlich, dass wir Dinge tun, wie er, der Schöpfer, das vorgesehen hat für unser Leben. Wir haben gesprochen über die 10 Gebote, die habt ihr auswendig gelernt. Da gibt es so 10 Regeln. Auf der ersten Tafel, wie man sich Gott gegenüber zu verhalten hat. Auf der zweiten Tafel, wie man sich den Mitmenschen gegenüber zu verhalten hat. Das sind so Anforderungen. Die fordert Gott. Und es ist nicht beliebig, ob wir die machen oder nicht. Er ist der Schöpfer. Wir kommen gleich im zweiten dazu, was passiert, wenn wir das nicht machen. Aber das müssen wir erstmal festhalten. Es gibt jemand, der Anforderungen hat und der möchte Frucht von unserem Leben. Aber wir haben das eben versprochen. Ich habe eben gesagt, ja, in meinem Leben will ich Frucht bringen für Gott. Jetzt nicht expresses Verbes, aber ihr habt es mit dem ausgedrückt, was ihr versprochen habt. Ihr wollt so leben, wie der Heiland Jesus Christus das möchte. Sich an das halten, was er sagt. Und das möchte ich euch kurz nochmal wiederholen. Es gibt einen Vers in der Bibel, der das sehr deutlich macht. Und zwar steht der in Micha 6, Vers 8. Da heißt es, es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor seinem Gott. Das möchte ich euch heute nochmal ganz kurz sagen. Diese 3 Dinge sind entscheidend für euer Leben. Das fordert Gott. Das erste, Gottes Wort halten. Also das, was wir gelernt haben in den 10 Geboten, in den Psalmen, alles, was euch gesagt worden ist. Tut das, das verlangt der lebendige Gott von euch. Dazu ist es natürlich wichtig, dass man weiß, was im Wort Gottes drin steht. Und dazu muss man das Wort Gottes studieren, nicht nur im Konfirmandenunterricht. Da reicht auch ein Theologiestudium nicht und auch 30 Jahre Nachfolger, 35 Jahre bei mir, das reicht nicht, man wird nie fertig. Dazu muss man immer und immer und immer wieder im Wort Gottes lesen. Und das möchte ich euch bitten zu tun. Lest jeden Tag im Wort Gottes. 1 Kapitel Altes, 1 Kapitel Neues Testament. Und das, was ihr dann dort lest, was Gott euch ganz persönlich sagt, das tut. Und das sage ich auch all euren Gästen, allen, die heute hier im Haus unseres Herrn sind. Dein Schöpfer, der Gott, der dir das Leben gegeben hat, verlangt von dir, dass du so lebst, wie er es in seinem Wort, in seiner Gebrauchsanweisung für funktionierendes Leben niedergelegt hat. Du sollst Gottes Wort halten. Das ist das, was Gott fordert. Diese Frucht möchte er von deinem Leben. Zweites sagt das Micha-Wort, was Frucht ist, die er von dir erwartet. Nämlich, du sollst Liebe üben. Das höchste Gebot der Bibel fasst Jesus einmal zusammen und sagt, das haben wir auch auswendig gelernt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie ist es denn da bei euch? Und jetzt frage ich nicht die Konfirmanden, sondern die, die heute Gäste hier sind. Liebst du den lebendigen Gott von ganzer Seele, ganzem Herzen, ganzer Kraft, ja oder nein? Wenn du dein Auto zum TÜV bringst, da guckst du auch nach, ob alles stimmt. Die Bremsen, die Reifen, ob da irgendwie die Beleuchtung vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Wenn es einen Defekt gibt, da guckt man, da macht man etwas, damit man natürlich die TÜV-Plakette bekommt. Und so wie in der Straßenverkehrsordnung Anforderungen an unsere Autos gestellt werden, gibt es eine Anforderung vom lebendigen Gott an dein Leben. Er fordert Frucht. Das haben wir gerade gehört. Du sollst sein Wort halten. Aber vor allen Dingen eins tun. Ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Wie sieht das bei dir aus? Oder sagst du so nach dem Motto, was interessiert mich dieser Gott? Für mich gibt es nur die Selbstliebe. Auch meinen Nächsten, den liebe ich nur so weit, wie er mir gut tut. Das ist die Forderung Gottes. Ich sage es an den Gästen heute Morgen, weil mit den Konfirmanden habe ich mich darüber eingehend unterhalten. Das ist eine Forderung, eine Frucht, die Gott von deinem Leben sehen will. Ihn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ein drittes, was hier in diesem Micha-Wort gefordert wird, was Forderung ist, was Frucht sein soll, ist Demut. Wir Menschen halten immer sehr viel von uns. Ich übrigens leider auch, das ist der alte Adam. Aber wir sollen nicht hochmütig sein, sondern demütig. Und da spreche ich dann auch nicht nur die Gäste an, die sonst nicht sonntags hier sind, sondern auch unsere Kerngemeinde. Wie sieht es denn mit deinem Hochmut aus? Was Gott von uns fordert, demütig, eine demütige, eine dienende Gesinnung haben, da muss ich mich immer drunter stellen. Ja, ich versuche, Gottes Wort zu halten, ich, Olaf Latzel. Ja, ich versuche, so zu leben, wie er sagt, ich liebe ihn wirklich, Jesus Christus, von ganzem Herzen, ganzer Kraft. Mein Nächsten manchmal nicht so stark, aber mit einem habe ich ganz große Probleme, eben mit der Demut. Und da muss ich mich auch immer wieder drunter stellen, weil ich habe auch versprochen, vor über 35 Jahren, mit diesem Jesus zu gehen und so zu leben, wie er das möchte. Und dieser Gott, dieser Jesus guckt nach den Früchten, ob wir die bringen. Und das ist meine Frage an dich. Wie sieht es in deinem Leben aus mit der Frucht des Gehorsames gegenüber Gottes Wort? Mit der Frucht der Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten? Und wie sieht es aus mit der Frucht deiner Demut? Ein zweites, die Andersartigkeit von Jesus. Richter. Das muss man Menschen immer wieder sagen. Ich kann es heute Morgen nur so kurz antippen, eben wie mein Freund, der da so auf dem Weg zum Hubschrauber nochmal sagt, ganz kurz, worauf es wichtig ist, worauf es ankommt halt nicht. Jesus ist der Richter. Er ist auch vieles andere. Er ist der treue Hirte. Halleluja. Er ist ein wunderbarer Gott, kommen wir gleich im dritten Punkt noch zu. Er ist ein ganz großartiger, fantastischer Gott. Und wenn man den Heiligen Geist hat, man kann ihn nur lieb haben, dann hat man das Wichtigste im Leben gefunden. Er ist so vieles. Er ist Heiland, er ist Retter, er ist Tröster, er ist Arzt. Er ist alles, aber eben eins auch, nämlich Richter. Und das macht dieser Predigttext deutlich. Da bringt der Baum nicht die Frucht, die er zu bringen hat. Und da sagt Jesus nicht, na, ist nicht so schlimm, kommt nicht so drauf an, sondern er spricht das Verdammungsurteil. Auf von nun an wachse nie wieder Frucht an dir. Jesus ist der Richter. Er ist nicht so der Friedensapostel, für den er häufig verkauft wird am Kirchentag oder der Märchenonkel, wie einige Kirchengemeinden hier uns in Bremen weismachen wollen. Er ist auch nicht so ein New Age Guru. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist unser Herr und Heiland und ist er derjenige, der unser Leben richten wird. Haben wir eben im Glaubensbekenntnis gesprochen. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist die Perspektive deines Lebens. Nicht, ob du im Sommer nach Mauritius, Gran Canaria, Mallorca in Urlaub fährst. Nicht, ob du irgendwann eine Riesenpension oder Rente bekommst. Nicht, ob du irgendwo im Alter krank bist oder bei bester Gesundheit 95 wirst. Perspektive deines Lebens ist, dass du eines Tages vor dem lebendigen Gott stehst, als deinem Richter. Und es gibt zwei Gerichtsorte. Das habe ich den Konfirmanden deutlich erklärt. Ich sage es den Gästen heute nochmal. Es gibt zwei Gerichtsorte. Das eine Gericht ist gehalten auf Golgatha. Das ist das Kreuz. Und wer dem Schöpfer dort im Gericht begegnet, auf Golgatha, der ist frei von aller Schuld. Der hat dann zwar auch nicht den Nächsten geliebt, auch nicht häufig genug Gott geliebt. Der war häufig hochmütig. Ist jemand gewesen, der Gottes Wort manchmal nicht gehalten hat. Aber wenn er vor Jesus am Kreuz steht, auf Golgatha, dann wird er freigesprochen. Das ist das erste Gericht. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Und selig und heilig ist derjenige, der am Kreuz von Golgatha freigesprochen wird vom lebendigen Gott. Halleluja. Aber es gibt ein zweites Gericht. Für die Menschen nämlich, die nicht auf Golgatha gewesen sind. Die müssen am Ende aller Zeiten, so sagt es die Schrift, ins Endgericht. Wenn der Herr einsammeln wird, Himmel und Erde. Und dann wird er alle Menschen holen aus den Gräbern, die eben nicht auf Golgatha waren. Und dann werden sie abgeurteilt nach ihren Werken. Und da gehen Menschen verloren. Und da kannst du auf 1000 nicht eins sagen. Dann sagen die Leute, ja, der Pastor Latzel, der macht uns ja Angst. Das ist ja eine schwarze Theologie, so wollen wir das nicht hören. Das ist mir vollkommen egal, ob ihr das hören wollt oder nicht. So steht es in der Schrift und meine Aufgabe ist das, denjenigen zu sagen, die verloren sind. Ich will euer Blut nicht von meinen Händen gefordert haben. Und ob du es glaubst oder nicht, das kannst du abwarten. Du stehst dereinst vor dem Richter, wenn du nicht auf Golgatha bist. Und wenn du ihn nicht hast, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Bitte lesen Sie es nach. Ich habe heute eine Hausaufgabe, jeden Sonntag Hausaufgaben halt, unter den Predigtzettel geschrieben. Da habe ich das ganze 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Lesen Sie sich das bitte durch, in aller Ruhe. Und sagen Sie nicht, naja, das ist ja der Latzel, der ist so ein bisschen laut, so ein bisschen krawallig, der wäre auch lieber Soldat geworden, das merkt man halt nicht, aber müssen wir nicht glauben. Bitte lesen Sie es nach und verifizieren Sie meine Worte am Wort Gottes. Jesus Christus ist der Richter und es gibt zwei Möglichkeiten. Du begegnest diesem Jesus entweder vor Gericht als Anwalt, wo er sagt, ich bin für ihn eingestanden, habe mein Blut für ihn vergossen, oder eben als vernichtender Richter. Daneben gibt es nichts. Eine dritte Möglichkeit existiert nicht. Entweder Anwalt oder vernichtender Richter. Jesus möchte das nicht. Jesus möchte es noch Gnadenzeit, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Aber deshalb muss auch in Klarheit und Wahrheit gesagt werden, wer die Frucht nicht bringt, kein Glauben hat, den Nächsten nicht liebt, wer nicht demütig ist vor dem lebendigen Gott, der ist verloren für Zeit und Ewigkeit. Und so wie Jesus den Feigenbaum verurteilt und ihn verdammt, so verdammt er auch diejenigen, die nicht unter seinem Kreuz stehen und die ihn ablehnen. Ein drittes, die Verheißung von Jesus, die Gebetserhörung. Jetzt werden wir sagen, oh Mensch, ist das ein feierlicher Gottesdienst. Muss das so hart sein? Das muss in Klarheit gesagt werden. Wenn heute Menschen hier sind, die Jesus nicht angenommen haben, ist das notwendig, das klar zu sagen. Das ist vielleicht noch nicht klar genug gewesen. Aber jetzt etwas ganz Positives nochmal, Auferbauendes, Gebetserhörung. Als Jünger das dann sehen, was passiert. Wie Jesus sagt, auf dir wachse nie wieder Frucht, sofort verdorrt dieses Ding. Er ist ja der Schöpfer, kann mit seiner Schöpfung machen, was er will. Da passiert etwas Gewaltiges, der Feigenbaum geht kaputt. Die Jünger wundern sich drüber und dann sagt Jesus ihnen, das ist noch gar nichts. Alles, was ihr bittet, er schränkt das allerdings ein, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Das ist das Wunderbare, wenn man mit dem lebendigen Gott geht. Dass man Gebete erhört bekommt, wenn man glaubt. Die Bibel spricht davon, Elia ist ein schwacher Mensch gewesen, sagt die Bibel ausdrücklich, ein schwacher Mensch. Aber er betete und dann hat es 3,5 Jahre nicht geregnet. Als er wieder erneut betet, dann macht der Himmel die Schleusen auf und es regnet. Berichtet in Apostelgeschichte 12, wie die kleine verschreckte Gemeinde, als Petrus verhaftet ist, betet und der Herr einen Engel schenkt und Petrus aus dem Gefängnis. Und wir haben über diese Geschichte gesprochen. Wer im Glauben betet, der lebt gewaltige Dinge. Auch das, nicht nur warnend heute Morgen, sondern einladend. Das Gebet ist das Stärkste, was wir haben. Das ist so wichtig, nicht nur, dass ihr in der Bibel liest, das ist das erste B, wir haben über die 3 Bs gesprochen, Bibel, Beten, Buße, sondern immer wieder beten, immer wieder die Hände falten zum lebendigen Gott. Wenn es euch gut geht, wenn die Dinge gut gelingen, gute Noten in der Schule, wenn ihr eines Tages einen guten Studiumabschluss, eine gute Lehre absolviert habt, wenn ihr eines Tages einen tollen Mann, eine tolle Frau habt, wenn eure Kinder gesund auf die Welt kommen, wenn ihr eines Tages Enkel habt, geht immer wieder auf die Knie, faltet die Hände und dankt dem lebendigen Gott, das ist so wichtig. Danken, 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 danken. Und Buße tun. Beten, hier steht ja, wenn ihr glaubt, ein Gebet im Glauben ist nicht nur ich, will. Das ist kein Gebet im Glauben. Da müssen die Leute sich nicht wundern, wenn nichts passiert. Sondern Beten hat mit Danken zu tun, hat mit Buße zu tun. Das ist etwas ganz Wichtiges. Beten hat aber auch damit zu tun, wenn man es im Glauben tut, im Heiligen Geist, dass man gar nicht mehr an sich denkt. Wer gebeugt vor Gott ist, also demütig vor Gott ist, das hat mir mein alter Bruder gesagt, der beugt sich auch anders. Beugung heißt ja, das ist die Deklination, also im Lateinischen, wenn man da halt die Verben durchdekliniert, nennt man Beugung im Deutschen, Deklination. Man beugt dann anders. Im Lateinischen oder auch im Griechischen ist dann mal erste Person Singular, zweite Person Singular, dritte Person Singular. Ich, du, er, sie, es. So dekliniert der Weltmensch. Ich, du, er, sie, es. Der geistliche Mensch, der gebeugt ist vor Gott, der beugt anders. Für den kommt zuerst er, der lebendige Gott. Da kommt als zweites du, der Nächste. Und als drittes kommt dann das Ich. So betet der Gläubige. Aber wenn ihr so betet, nicht selbstsüchtig, nicht wie der alte Adam, sondern wie der gläubige Mensch, dann werdet ihr gewaltige Gebetserhörungen erleben. Gewaltige Gebetserhörung. Dann sagen die Leute immer, ach, was der Pastor Latzel verspricht und diese alten Geschichten, die er dann zitiert aus der Bibel. Ich sage immer ein Beispiel von dieser Kanzel. Ich werde das nicht wiederholen, weil ich dessen Zeugen bin. Ich habe viele, viele, viele Gebetserhörungen erlebt. Aber mit das Gewaltigste, was ich erlebt habe, war 1989, wo eine ganz kleine, schwache Truppe in der DDR, ein Häufen Christlein halt, nur ganz wenige, sich montags hinsetzen und sagten, wir beten um Veränderung. Und die Älteren wissen das alle noch, was vor 30 Jahren in unserem Vaterland passiert ist. wo niemand dran geglaubt hätte. Wenn im April 1989 einer von der Kanzel gesagt hätte, durch die Montagsgebete, die jetzt langsam anfangen, wird die Mauer fallen und es fällt kein Schuss, da hätten die gesagt, den Mann musst du in die Klapsmühle einsperren. Aber so ist es gekommen. Gewaltiges Wunder vor dem lebendigen Gott, weil Menschen geglaubt haben, nicht mehr nur an sich zu sagen, ich will jetzt ein dickes Westauto, ab sonst was, sondern um Veränderung, um Frieden und dass Gottes Liebe durchbricht. Und da hat selbst der Kommunismus keine Chance gehabt. Und das möchte ich euch nochmal mitgeben, ganz besonders. Es gibt einen lebendigen Gott. Der ist nicht nur euer Richter, sondern der ist euer guter Hirte. Ich habe euch den Psalm 23, den Psalm 121 auswendig lernen lassen. Nicht um euch zu quälen und zu triezen, sondern damit ihr das immer wieder vor Augen habt. Wenn es mal nicht gut ist, wenn die dunklen Täler kommen, dann dürft ihr wissen, da ist einer da, der ist nur einen Anruf weit entfernt, Jesus Christus. Da mag kein Vater, keine Mutter mehr da sein, vielleicht auch der Ehemann, die Ehefrau einen im Stich gelassen haben und auch der Pastor ist nicht zu erreichen, aber er, Jesus, ist da. Und wenn ihr glaubt, dann werdet ihr Gebetserhörung erleben. Möchte ich auch all denen sagen, die heute gekommen sind, ob gläubig oder nicht, es gibt den guten Hirten. Den guten Hirten, dass wenn man gläubig zu ihm kommt, der ihm hilft und der ihm beisteht, das ist etwas ganz Gewaltiges. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Wenn ihr nichts mitnehmt aus dieser Predigt, dann das, liebe Konfirmanden, dieses Verheißungswort, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Ein viertes, die Warnung von Jesus, Zweifel. Jesus sagt im Vers 21, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr es empfangen. Das ist ganz wichtig. Nicht zu zweifeln. Das ist das Allerwichtigste, nicht zu zweifeln am Wort Gottes. Mein Kumpel, von dem ich eben erzählt habe, dieser Hubschrauberpilot, der sagt, das Wichtigste beim Fliegen mit dem Hubschrauber ist eins, dass du mit den Rotorblättern nicht irgendwie an einen Baum, an ein Haus oder eine Stromleitung kommst. Du kannst sonst alles machen, kriegst du alles in den Griff. Selbst wenn da auf 500 Meter der Hubschrauber der Motor ausfällt, kriegst du alles gebacken. Aber du darfst mit den Rotorblättern nirgendwo dran, weil dann geht das Ding knitterkaputt, dann gibt es die großen Unglücke. Und genauso ist es im Glauben. Wenn ihr den Zweifel zulasst, dann geht alles knitterkaputt. Luther hat einmal gesagt, wir können es nicht verhindern, dass die Vögel um unser Haupt kreisen, wir dürfen ihnen aber keine Gelegenheit geben, sie auf unserem Haus nisten zu lassen, auf unserem Kopf nisten zu lassen. Und das ist der Zweifel. Die Zweifel kommen. Da kommen die Schlauberger in eurer Familie, die Schlauberger in eurem an der Schule, eines Tages am Arbeitsplatz, die euch erklären wollen, das stimmt doch alles gar nicht, was in der Bibel steht. Das ist gar nicht richtig, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat. Das stimmt gar nicht, dass Jesus auferstanden ist, er ist tot. Das stimmt gar nicht, wie die Bibel sagt, dass es nur Mann und Frau gibt. Da gibt es auch 50 andere Geschlechter halt, nicht? Das stimmt nicht, was die Bibel sagt. Und die schlimmsten Feinde der Bibel kommen aus der Kirche. Glaubt nicht Pastoren, wenn sie nicht übereinstimmen mit der Bibel. Bleibt am Wort Gottes und glaubt dem und zweifelt niemals an der Schrift. Ihr habt das eben versprochen, in der Lehre, der ihr unterwiesen seid. Nicht, weil ich irgendwas Gutes kann. Es geht nicht um mich. Das habe ich immer wieder klar gemacht, es geht um die Schrift. Bleibt an der Schrift und zweifelt nicht. Der Zweifel ist der Tod von allem. Zweifel ist ein Wort, das kommt im Deutschen von diesem Zwiefall, also zwei Falten, zwei Möglichkeiten haben. Zwei Möglichkeiten, die es gibt. Vielleicht hat die Bibel recht, vielleicht hat die Bibel nicht recht. Damit geht alles Unglück los, schon im Paradies, Adam und Eva. Da sagt der Teufel, ja sollte denn Gott gesagt haben, dann müssen sich Adam und Eva entscheiden, stimmt das, was das Wort Gottes gibt oder nicht. Dann fangen sie es an zu bezweifeln und tun es schließlich nicht. Mose, der große Mose, darf ins gelobte Land nicht kommen, weil er am Haderwasser zweifelt. Weil er eben nicht mit dem Stein spricht, sondern mit dem Volk halt nicht, weil er zweimal zuschlägt. Deshalb darf er das gelobte Land nicht sehen. Petrus kann am Wasser gehen, solange er nicht zweifelt. Aber als er auf das Wasser und auf den Wind guckt, da geht er unter. Und deshalb warnt die Bibel immer wieder, tut alles ohne Murren und Zweifel. Immer ohne Zweifel. Lasst die Zweifel am Glauben und alles wird funktionieren. Dann kriegt ihr alles gebacken. Aber da, wo ihr anfangt zu zweifeln an der Bibel und an Jesus Christus, ist alles vorbei. Nochmal, wie so ein Hubschrauber, der dann in den Baum kommt mit dem Rotor, dann zerfetzt alles, dann fliegen euch im wahrsten Sinne des Wortes die Brocken eures Lebens um die Ohren. Vielleicht merkt man das nicht direkt unmittelbar, so wie beim Hubschrauber, aber späterhin werdet ihr sehen, wie das Leben katastrophale Wendungen nimmt. Deshalb keinen Zweifel. Der Hauptfeind des Glaubens ist der Zweifel. Hier liegt das größte Problem der Christenheit. Das sage ich nicht nur den Konfirmanden. Das sage ich allen, die so weit gekommen sind. Die, die noch gar nicht im Glauben stehen, die das alles komplett bezweifeln. Aber auch den gestandenen Christen, die immer wieder sagen, ja, ist das wirklich so wahr, wie es in der Schrift steht? Jawohl, das ist so wahr. Und das muss man erstmal schlucken und glauben und dann wird man die Wahrheit dieser Worte erleben. Das Hauptproblem des Glaubens ist nicht irgendwie der Hass oder die Widerrede irgendwelcher Menschen, die von außen kommen, ist nicht der Spott der Feinde Jesu, ist nicht unsere eigene Schwäche im Glauben, ist immer wieder den Zweifel, den wir sehen am Wort Gottes. Deshalb lasst den Zweifel ganz weg. Wo immer ihr anfangt zu zweifeln am Wort Gottes, wisst ihr, ist der Widersacher am Werk und immer wieder dagegen angehen. Die Warnung von Jesus, nicht zweifeln. Jetzt habe ich auch versucht, euch so 4 Punkte nochmal kurz mitzugeben. Wichtige Dinge, ernste Dinge, die ihr alle schon kennt aus dem Konfirmandenunterricht. Und mein Kumpel, dieser Oberstleutnant, dieser Heeresflieger, der da die Leute ausbildet, hat mir dann gesagt, gestern im Telefonat, du Olli, da sagt man denen schon mal ganz kurz und knapp, worauf es ankommt, aber das Wichtigste, wenn die ihren ersten Alleinflug haben, nachdem man eben nochmal so wichtige Parameter zugerufen hat, ist, ihnen dann Mut zu machen. Wenn die das erste Mal nur an den Steuerknüppel gehen hoch, dann sagt man ihnen, du, hat bisher alles schon geklappt und auch bei den letzten Flügen, ich habe ja nie wieder eingegriffen, du schaffst das. Mach nur alles, was wir dir beigebracht haben, genau wie du es gelernt hast, dann schaffst du das, gar kein Thema. Und dann klopft man dem auf die Schulter und sagt, alles Gute, mach es nur, du kriegst das hin. Du bist schon ein ganz großer, wenn du alles machst, ein guter Pilot, wenn du alles so abarbeitest, wie du es getan hast, dann musst du ihnen Mut machen. Und so will ich auch diese Predigt schließen, euch Elfen gegenüber. Macht das, was ihr gelernt habt. Und dann schafft ihr das. Dann schafft ihr das mit dem Leben hier auf Erden. Dann werdet ihr durch manche schwere Zeit gehen, gar keine Frage. Aber ihr werdet es schaffen. Nicht, weil ihr stark seid, sondern weil er, der lebendige Gott, bei euch sein wird. Er ist der Allmächtige und Ewige. Und ihr schafft das mit seiner Hilfe. Und zwar nicht nur hier auf Erden, sondern wenn ihr dereinst in vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten dann in den Tod müsst, dann werdet ihr nicht allein sein, sondern dann wird der lebendige Gott kommen und wird euch ewiges Leben schenken. Und weil er da ist, Jesus Christus, nicht weil ihr was gut könnt, weil er da ist, werdet ihr dieses Leben und auch eines Tages euer Sterben bewältigen. Ich wünsche euch, den Konfirmanden, alles Gute für euren weiteren Lebensweg, Gottes Segen und dass ihr immer an diesem Jesus bleibt, der euch heute nochmal aus diesem Wort kurz wichtige Dinge für euer Leben zugerufen hat. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.